Mythos Wikinger. 10 populäre Irrtümer. Von Claudia Bank. Ein Hörbuch von Auditorium Maximum, dem Hörbuchverlag der WBG. Gesprochen von Thomas Krause
und Jule Vollmer.
Irrtum 1. Die Wikinger waren ein Volk ohne König.
Wikingerzeit, Wikingerschiff, Wikingersiedlung. Auch wenn der Sprachgebrauch darauf hinzudeuten scheint, ein Volk waren die Wikinger nie. Sie kamen aus dem Norden Europas, von dort, wo heute die Königreiche Dänemark, Norwegen und Schweden liegen. Die nicht-skandinavischen Chronisten machten sich nicht die Mühe, die einzelnen Regionen und ihre Bewohner auseinanderzuhalten. Adam von Bremen notiert in der um 1075 verfassten Geschichte des Erzbistums Hamburg:
Die Dänen und alle übrigen Völkerschaften hinter Dänemark heißen bei den fränkischen Geschichtsschreibern Normannen.
Angelsächsische Quellen sprechen nur ganz allgemein von Dänen oder Barbaren. Tietmar von Merseburg nennt in seiner Chronik aus dem 11. Jahrhundert die Männer aus dem Norden einfach nur Piratenbande oder Piraten. Norwegen, Schweden und Dänemark im heutigen Sinn gab es zu Beginn der Wikingerzeit noch nicht. Die Sammlung vieler kleiner, weit verstreuter Herrschaftsbezirke und der Ausbau zu großen, stabilen Königreichen mit festen Grenzen und einem einzigen Herrscher war ein langwieriger Prozess, der in den einzelnen skandinavischen Ländern einen ganz unterschiedlichen Verlauf nahm und eng verbunden war mit der Christianisierung des Nordens und erst gegen Ende der Wikingerzeit einigermaßen abgeschlossen war. Bis dahin prägten Machtkämpfe zwischen Kleinkönigen, Häuptlingsaufstände und Königskriege das Leben im Norden. Zeitweise wurden soeben vereinte Reiche wieder aufgeteilt und fielen ganz oder teilweise unter die Herrschaft eines anderen skandinavischen Königs. Es gab eine Vielzahl von heidnischen Häuptlingen und Kleinkönigen. Teilweise waren sie nur Herr über ein einziges Tal, einen Fjord oder eine Gebirgsregion, deren Grenzen und Inhalt nur vage bestimmbar war. Mehr als über ein Gebiet herrschte ein König über Menschen. Das galt umso mehr für die Seekönige, die Snorri Sturluson in der Ynglingasaga um 1230 charakterisiert.
Zu jener Zeit, als Eystein über das Schwedenreich herrschte, heerten Könige viel in Schweden, Dänen wie Norweger. Da gab es viele Seekönige, die über große Heere geboten, aber kein Land besaßen. Den allein erkannte man mit Fug als einen richtigen Seekönig an, der nie unter rußigem Hausdach schlief und nie im Herdwinkel beim Trunke saß.
Über den 12-jährigen Olaf, den späteren Heiligen, schreibt Snorri:
Als er Heer und Schiffe bekam, gaben ihm seine Leute den Namen König, wie dies damals Brauch war. Heerkönige nämlich, die Wikinger wurden, führten ohne weiteres den Königsnamen, wenn sie aus königlichem Blute waren, auch wenn sie noch kein Land zur Herrschaft besaßen.
Der König stand an der Spitze der Gesellschaft. Die Grundvoraussetzung für seine Herrschaft war die Abstammung von einem Geschlecht, das seinen Ursprung auf die Götter zurückführte. Harald Schönhaar, der Norwegen oder zumindest Teile des Landes als Erster einte, stammte von den Ynglingen ab, die sich auf den Gott Frey zurückführten. Ahnherr des mächtigen, in Mittelnorwegen bei Trondheim ansässigen Geschlechts der Ladejarle war Odin. An Nachkommen herrschte kein Mangel. Allerdings reichte es nicht aus, sich auf die göttliche Herkunft zu berufen. Ein König musste vom Landesting akzeptiert werden, das ihm die Macht aber jederzeit auch wieder nehmen konnte, wenn ihm die Politik des Königs nicht gefiel oder das Wohlergehen des Volkes nicht gewährleistet war. Wohlstand in Friedenszeiten und Siege im Krieg waren ein Zeichen dafür, dass die Götter auf der Seite des Königs standen. Der König war umgeben von seinen Gefolgsleuten, Hirth genannt. Zu Beginn der Wikingerzeit waren die meisten seiner Gefolgsleute noch Bauern, erst später bildeten sich Berufskrieger aus. Im mittelalterlichen Upplandsgesetz wird unterschieden, dort heißt es: Und nun bietet der König die Gefolgschaft und das Bauernheer auf. Er verlangt die Ruder- und Kriegermannschaft und die Ausrüstung. Demnach gab es eine stehende Kriegertruppe, doch auch die Bauern mussten bereit sein, Kriegsdienste zu leisten. Auf einem Runenstein aus Uppland wird ein Mann des Königs gelobt. Er war der beste Bauer im Aufgebot Haukons. Dass Kriegszüge nicht jedermanns Sache waren, geht indirekt aus den Bestimmungen des norwegischen Frostating-Gesetzes hervor, das nicht unerhebliche Bußen für diejenigen festsetzt, die dem königlichen Aufgebot nicht Folge leisteten. Doch egal ob Bauer oder Berufskrieger, ein König musste seine Leute motivieren und mitreißen können. War er dazu nicht in der Lage, fielen die Männer von ihm ab. In der Heimskringla erzählt Snorri Sturluson, dass König Erik Norwegen verlassen musste, als sein Rivale Haukon der Gute ein mächtiges Heer gegen ihn aufstellte und er selbst nicht genügend Männer sammeln konnte.
Da manche der Vornehmen ihn verließen und sich zu Haukon begaben.
Auf Stärke, Glück und Tüchtigkeit kam es an. Doch nicht zuletzt brauchte ein König immer auch Geld und Landbesitz, um seine Gefolgschaft mit großzügigen Geschenken an sich zu binden. Die nötigen Mittel erlangte er durch Raubfahrten, Einzug von Steuern und Enteignungen. Gegen Ende der Wikingerzeit war die Stellung der skandinavischen Könige weitgehend gefestigt. Wilde Horden, die zu privaten Raubzügen aufbrachen, gehörten der Vergangenheit an. Die Könige waren ambitionierte und clevere Anführer,